Hallo und herzlich willkommen bei Todelemann Folge Nummer 57. Heute sprechen Anton und ich über Aleph Alphas Mega-Finanzierungsrunde und reißen kurz das Tohuwabohu bei OpenAI an. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum KI-Venture-Studio Merantix und zu guter Letzt zeigt Crisp, dass Lebensmittellieferung nicht vollständig abgeschrieben wurde. Anton, wie geht's dir heute?
Du, mir geht's sehr gut. Wir haben ja im Vorfeld relativ lang jetzt rumgelabert und uns nochmal final eingestimmt. Aber hey, frühmorgens, spätabends, es ist, wir pushen hier. Ich habe richtig Bock. Ich muss sagen, ich habe es ja vorher schon mal öfters gesagt, ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Bock gehabt auf eine Aufnahme.
Mega geil, ich freue mich auch auf jeden Fall. Also kurz nochmal für euch, bei Anton ist es 10 Uhr abends, bei mir ist es 7 Uhr morgens. Wir sind beide super committed, bei Anton ist es der Sonntagabend, bei mir der Montag früh. Es ist, die Energie ist wirklich, it's going through the roof. Und genau, generell, ich glaube, wir beide haben nochmal viel über Podcast nachgedacht. Ich arbeite auch gerade parallel in der Gruppe so am ganzen Thema Podcast Advertisement. Falls ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr auch, dass wir tatsächlich sogar auch schon mal Werbung bei uns im Podcast geschaltet haben. Haben uns aus Qualitätsgründen natürlich dagegen entschieden, weil so unsere Inbox ist echt voll mit Anfragen. Aber ja, Anton, was ist denn dein Gedanke zu Podcast und eventuell auch zu Podcast-Werbung?
Ich habe, also diese Euphorie für Podcast, vielleicht um das kurz zu erklären, kommt daher, dass ich aktuell wahnsinnig viel Podcast höre. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Podcast gehört. Und man merkt einfach diese verschiedenen Komponenten, mit was für einer Motivation macht jemand was, mit was im Zweifel das Konzept hinter einem Podcast, weil das auch nicht immer hundertprozentig leicht zu verstehen ist. Die meisten sind ja sehr persönlich oder personenbezogen aufgestellt. Und daher, wenn man hört, wie andere Leute einfach total in dem Thema aufgehen und da Dinge raushauen, wo man sich echt danach noch länger drüber Gedanken macht, dann motiviert das einen selber natürlich auch, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit, ich verbringe meinen Sonntagabend damit, dann will man natürlich auch, dass das am Ende zweimal brennt.
Ja, und ich glaube, ich bin auch immer noch, muss ich sagen, sehr stolz darauf, dass alle unsere Podcasts tatsächlich One-Takes sind. Also Hashtag Authentizität ist wirklich groß geschrieben hier. Anton, ich habe mega Bock, über die Themen zu sprechen, denn wir haben jetzt auch heute, zumindest von meiner Seite, mal wieder ein Index-Update mit dabei. Wollen wir einfach mal reinstarten mit Crisp?
Auf jeden Fall. Crisp ist ein Online-Supermarkt, gestartet Jan 2017.
Ja, ich glaube grob.
Und letztendlich machen sie genau das, was eigentlich alle wollen. Du kannst einfach digital frische Lebensmittel aus deiner Gegend kaufen. Und damit haben sie es zumindest relativ weit geschafft. Also sie sind jetzt insgesamt schon deutlich im dreistelligen Millionen-Funding-Bereich, überleben auch Hochs und Tiefs und haben jetzt auch gezeigt, in dieser aktuell schwierigeren Phase, auch für E-Commerce, können sie auch nochmal Geld von der Bank abheben.
Ganz genau. Übrigens, Crisp ist ja ein meiner Indexunternehmen, die ich bereits in Folge 4 mit introduced habe. Das heißt, falls ihr genauer nochmal verstehen wollt, was sie machen und sehen wollt, wie ich sie damals an euch und auch Anton vorgestellt habe, hört gerne nochmal in Episode 4 mit rein. Und aber genau, eigentlich ist Crisp ja auch im ganzen Food-Delivery-Bereich unterwegs. Es ist aber anders als einem Gorillas beispielsweise. Ja, irgendwie lustig, dass man immer noch Gorillas benutzt, weil es ja eigentlich mehr oder weniger tot ist. Aber gut, anstatt dass du innerhalb von 10 Minuten dein Essen geliefert bekommst, kommt es am nächsten Tag beispielsweise und dadurch brauchst du sowas wie Dark Stores unter anderem nicht. Das heißt, diese ganzen Läden, die parallel zu einem Rewe und einem Edeka existieren, die auf der Kostenstruktur für so ein Ding super groß und relevant sind halt einfach. Und ein großes Problem von Gorillas war ja übrigens auch immer tatsächlich die Warenkörbe. Ja, also das heißt, dass sie nicht genug Umsatz quasi pro Lieferung gemacht haben. Und das ist auch ein Thema, was Crisp ganz gut geschafft hat. Und ich glaube, das ist nämlich auch einer der guten, interessanten Hintergründe, um zu verstehen, wieso Crisp jetzt aktuell gerade überhaupt nochmal 35 Millionen Euro einsammeln konnte.
Also, ich glaube, das Schöne ist, Crisp hat ein paar Zahlen veröffentlicht, oder es gibt zumindest öffentlich einsehbare Zahlen. Die Runde, die sie geraced haben, 35 Millionen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, was da genau da drin steckt. Aber du hast angesprochen, also der typische Order Basket ist aktuell 30 Produkte mit einem Wert von 85 Euro und 90% der Orders kommen von Repeat Customers. Also man scheint zumindest auch eine gewisse Retention hier zu beweisen zu können. Und wie gesagt, du hast angesprochen, größere Warenkörbe machen das ganze Modell einfach
erst. Ich habe übrigens eine Frage an dich. Von wann kommen deine Daten mit den 85 Euro durchschnittlicher Warenkorb? Weißt du es zufällig noch? Weil ich habe auch eine Zahl gefunden und die ist noch ein Ticken höher.
Das Ganze wurde publiziert vor einer Woche von Jochen Kirsch auf excitingcommerce.com.
Okay, interessant, weil ich habe nämlich die Zahl 90 Euro gelesen. Ich glaube, das war bei Sifted und war eine Aussage des CEOs. Aber gut, also irgendwo in dem Bereich auf jeden Fall ist es, wenn man merkt, so wirklich deutlich höher. Ich glaube, ein Gorillas beispielsweise kann sich allein schon über, weiß ich nicht, 40 Euro oder sowas freuen, weil am Ende des Tages ist es halt immer noch oft, ja, der eine Kasten Bier abends, wenn zum Beispiel auch in München nach 8 Uhr schon alles wieder zu ist. Aber genau, bei Crisp hast du natürlich nochmal eine ganz andere, ja, Kundengruppe, die du ansprichst. Die Familien, die wirklich den Großeinkauf machen und wirklich, ja, auch Wert drauf legen, ein bisschen mehr Premium und hochwertige Produkte eigentlich geliefert zu bekommen. Auch so ein bisschen im Bio-Segment. Das heißt, die Konkurrenz für Crisp ist ja auch fast schon weniger eigentlich wirklich so ein Quick-Delivery-Anbieter, sondern fast schon eher eigentlich die Supermarkt-Lieferservices. Siehe zum Beispiel bei uns in Deutschland halt eben den Rewe-Lieferservice, was aber auch eine relativ taffe Konkurrenz ist, darf man jetzt auch nicht vergessen, da sie bei den Preisen zumindest jetzt mal nicht so groß mithalten können. Sprich, Crisp ist dadurch so ein bisschen gezwungen, sich ein bisschen mehr in so einen Premium-Bereich eigentlich einzugliedern.
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Diskussion, welche Personas hinter dem Produkt Crisp stehen. Also ist es ein Feature, dass es regionale, nachhaltige oder nachhaltigere Produkte sind? Oder ist es tatsächlich einfach eine Konsequenz des ja, höherpreisigen Segments, was man hier angehen muss oder sollte oder was auch erfolgsversprechender ist in der frühen Phase von so einer, ja, von so einer Plattform? Wie siehst du das? Meinst du, Crisp hat eher die, sag ich mal, wirklich Umweltbewussten, die sagen, ich zahle wirklich gerne mehr dafür und das ist für mich ein Luxus, aber ein guter Bio-Apfel schmeckt einfach so vielfach besser, dass es das Vielfache an Preis wert ist. Oder ist es eher so, es ist ein cooles, hochwertig vermarktetes Produkt, aber am Ende kaufen das Leute, die einfach grundsätzlich ein wahnsinnig hohes Expenditure in dem Bereich drin haben und die Mischung aus Convenience und Produktqualität schätzen.
Ich glaube, das Gute an dem ganzen Thema ist, dass mittlerweile so Sustainability und irgendwie das ganze Thema Klimawandel und dass man vielleicht was, ja, was Gutes in dem Sinne auch essen möchte, was irgendwie nachhaltig erwirtschaftet wurde, ist in der breiten Masse angekommen. Und vor allem natürlich auch bei Leuten, die sich einfach leisten können. Da müssen wir gar nicht drüber reden, dass einfach andere Menschen größere Probleme haben, als im Supermarkt zu gucken, oh ja, cool, wie wurde denn hier der Apfel gepflückt oder wo wurde angepflanzt, wie auch immer. Und also so das Bild, was ich in meinem Kopf habe, ist eigentlich tatsächlich eine noch relativ junge Familie, aber trotzdem wahrscheinlich schon mit den ersten ein, zwei Kindern, wo dann wirklich man Wert drauf legt, hey, wir haben ein halbwegs schönes, modernes Haus, wir haben hier auch unsere smarten Features, wie zum Beispiel, hey, wir haben eine Philips Hue-Lampe und wir haben generell vielleicht ein paar IoT, also so ja, kleine Produkte im Zuhause, die schon mal ein bisschen smart unterwegs sind, also einfach irgendwo. Early Adopter ist es jetzt nicht, aber du bist definitiv auf jeden Fall so in der Gesellschaft jemand, der relativ offen und modern sich präsentieren würde. Vielleicht fährst du auch mit einem Tesla rum und denkst dir, okay, cool, damit ich noch weniger mit dem Auto fahren muss. Vielleicht, noch besser, vielleicht haben sie keinen Tesla, sondern einen Lastkraft. Nee, wie heißen die nochmal, die
Nikola.
Fahrräder? Nee, die Fahrräder. Nicht Nikola.
Ich fände es geil, wenn die Nikolas hätten.
Wenn die Nikolas hätten, wäre natürlich auch gut. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann denken sie sich noch so: Okay, cool. Entweder ich habe keine Zeit oder keinen Bock auf den ganzen Einkauf, so eine große Lieferung. Ich lasse es einem Profi machen und bewege mein Auto auch noch mal einen Ticken weniger. Das ist so in meinem Kopf eigentlich das Bild von wem ich mir hier vorstelle, wer hier auch bestellt.
Ja, kann man sicherlich so stehen lassen. Ich glaube, öffentlich kommunizieren oder von der Brand her kann ich das echt schwer abschätzen, gerade auch, weil ich mir sicher bin, dass sie mehrere Personas testen und die ganzen Materialien, die man online bei ihnen einsehen kann auf der Website, schon auf diese Personas halbwegs getargetet sind. Vielleicht letzter Punkt bei Crisp zum Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist hier nochmal zu verstehen, es rein auf Niederlande fokussiert. Und auch das ist nochmal ein Unterschied zu den klassischen Quick-Commerce-Playern, die wahnsinnig schnell auch international skaliert haben. Und eventuell, sag ich mal, branchenspezialisierte Produkte, die auch trotzdem nach und nach jetzt in anderen Ländern ausgeweitet werden. Also man scheint schon immer noch dabei zu sein, den niederländischen Markt wirklich zu cracken und nicht die Blaupause zu haben, um andere Regionen mit anzugreifen. Aber vielleicht ist auch wirklich der aktuellen Situation geschuldet, in der sich Crisp befindet. Also 35 Millionen, wir hatten ja letztes Jahr eine Runde über 75 Millionen, beides Male Target Global, so der haupttreibende Investor. Das Witzige ist, aus der Zeit von damals gibt es auch Aussagen über die praktisch Geschwindigkeit. Und wir sind ja jetzt gerade, hatten das vorhin angesprochen, glaube ich, auf 30%, währenddessen das bei der großen 75-Millionen-Runde noch eher Richtung 100 geschielt hat. Die genaue Zahl habe ich mir Genau, es war eine Verdopplung. Also, Jan, wie blickst du so ein bisschen auf die Entwicklung von CRISP und was machst du jetzt aus dieser Finanzierungsrunde?
Ja, du hast ja schon angesprochen, das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang. Also mit der Serie C 35 Millionen Euro in Eigenkapital eingesammelt. Investoren hast du ja auch schon genannt. Target Global ist wieder mit dabei. Keen Venture Partners als ja, vor allem hier VCs. Ganz interessant ist, finde ich, dass einige Family Offices noch mit dabei sind und auch wirklich Angel-Investoren, wie zum Beispiel der Vinted-CEO. Und übrigens, vielleicht nochmal kleine Korrektur hier am Rande: Die haben den Fokus auf die Niederlande und auch Belgien gesetzt. Also sind nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Belgien. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ist der Fokus absolut nicht auf Expansion quasi gesetzt. Und genauso wurde das jetzt auch nochmal bei der Kommunikation des Zwecks der Finanzierungsrunde kommuniziert, dass man sich wirklich auf die Märkte fokussieren möchte, innerhalb dieser Märkte expandieren möchte, aber halt eben nicht außerhalb. Und wie blicke ich auf die Entwicklung? Also ich glaube generell jetzt nochmal bei diesem Klima und wenn man sich anguckt, was bei anderen passiert, also bei einem Gorillas, was komplett übernommen wird, wo wirklich Bewertungen extrem krass ja, abrasiert werden, hält sich CRISP schon sehr, sehr stark. Dass Wachstum dabei weggeht, ist absolut fair. Let's face it, ich glaube, es geht hier fast schon bei vielen, vielen größeren Startups auch fast schon irgendwo ums Überleben. Und an sich dann 35 Millionen Euro an Eigenkapital reinzuholen, finde ich, ist eine halbwegs gute Bestätigung.
Ja, jetzt muss ich einmal doch nochmal ein bisschen einen Pushback machen. Bei 30% Wachstum in einem Startup, in einem Private Startup, wie stark geht dein Case dann überhaupt noch auf? Also, und das Problem ist ja nicht, dass du, also Wachstum und Profitabilität sind meistens negativ korreliert. Das heißt, wenn du viel wächst, dann gehst du Einbußen in der Profitabilität ein, weil du halt eben viel für Marketing beispielsweise ausgibst. Und hier jetzt 35 Millionen zu raisen, geht ja nicht darum, jetzt wieder, also ich weiß nicht, ob die Planung ist, jetzt das Marketing wieder rasant anzuziehen, aber wenn du über Überleben sprichst, dann geht es ja eher darum, das bestehende Modell profitabler zu machen, als jetzt zwingend die Kunden und das Revenue auf der Plattform an sich, also das Gross Merchandising Volume nach oben zu bringen. Fast schon transformativ, würde ich jetzt mal behaupten. Da kommt
Ja,
McKinsey und macht einen nice Restructuring Case. Zatazing. Also Personalentwicklung könnte man sich jetzt auch noch mal anschauen, würde ich behaupten.
ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, wenn es um das Thema geht, ist es jetzt ein VC-Case à la Gorillas halt so wirklich innerhalb von 1,5 Jahren irgendwie geisteskrank einfach nur expandieren und nur wachsen. Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, aber ich glaube eben auch ein bisschen dieser ja, nicht dieser volle, extremste Neckbreaking-Speed. Ist das, was auch Chris vielleicht eventuell geholfen hat, hier irgendwie als Unternehmen so anzuwachsen und zu reifen, dass man halt eben jetzt nicht am Arsch ist, sondern halt eben noch ja, sich auf sich fokussieren kann, ganz gut arbeiten kann. Aber ich bin bei dir, also klar, ne, wir reden über Startups und VC will natürlich eigentlich sehen, dass so ein Unternehmen so extrem schnell wie möglich wächst, so wie es auch nur geht. Fakt ist aber auch auf der anderen Seite, dass man dann jetzt doch auch sehr stark nicht mehr nur noch auf Speed schaut, sondern auch auf halt, ja, bisschen auch die Finanzzahlen und dass halt auch der Hase halbwegs läuft. Und ich glaube, was das angeht, ist dafür CRISP halt ein bisschen stabiler unterwegs. Aber ich bin bei dir, klar, es ist jetzt nicht so extrem dynamisch auch von den Wachstumszahlen, wie du es vielleicht von woanders gewohnt bist. Das kann man schon nicht abstreiten.
Wobei, also hier muss man jetzt auch nochmal korrigieren, CRISP wurde 2018 gegründet, also man ist jetzt im fünften Jahr, beziehungsweise 5 Jahre alt. Nach der guten alten Triple-Triple-Double-Double-Double-Logik könnten sie theoretisch ja trotzdem mittlerweile schon irgendwo im tiefen zweistelligen Millionenbereich, was die Revenues angehen, sitzen. Also, aber das ist halt eben wieder die Frage. Also ich bin ein bisschen verunsichert gewesen, nachdem ich mir die Zahlen angeschaut habe, wieso jetzt Target Global da nochmal 35 Millionen reingesteckt hat.
Ja, wenn wir beim Thema Umsatz auch sind, es gibt ja ungefähr als Competitor würde ich nicht sagen, aber im ähnlichen Bereich, es geht auch um Food, Matsmart Potatoes hat auch 40 Millionen Euro eingesammelt. Das ist eine schwedische Company, die auch wirklich Direct-to-Consumer online quasi, ja, so trockene Lebensmittel verkaufen, die quasi sonst ja, im Übermaße produziert wurden, sonst woanders nicht weiter hätten verkauft werden können. Das heißt, sie argumentieren so ein bisschen über die wir retten das Essen-Schiene, sage ich jetzt einfach mal. Sie gibt es schon seit 2014, haben wie gesagt jetzt 40 Millionen eingesammelt, haben insgesamt, glaube ich, über 140 Millionen eingesammelt und haben übrigens im letzten Jahr einen Revenue von 80 Millionen Euro gehabt. Sprich, ja.
Wir sind schon on the
Ja,
same
jetzt,
page.
also,
Also,
genau.
so dass irgendwo in der Richtung wird es sein. Ich glaube, aber da kommen wir ja witzigerweise jetzt schon langsam fast zum zweiten Thema. Von 35 über jetzt, hast du gesagt, 80, kommen wir auf die magische Zahl 100. Außer du willst noch letzte Hinzufügungen machen.
Nee, lass uns weitergehen. Also genau, das ist CRISP, mein Startup-Index-Kollege. Ich bin mal gespannt. Also in naher Zukunft soll es jetzt nicht in Deutschland geben, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, das auszuprobieren in den Niederlanden. Und
Ja, oder
ansonsten
vielleicht
gibt's.
gibt's dich auch in der Zukunft in Holland, Jan. Du musst vielleicht mal so
Genau,
drüber
das.
gucken. Kommt der Priester nicht
Genau.
zur Kirche, kommt die Kirche zum Priester.
Genau, deswegen. Eventuell kann ich es ja mal dann selbst auch dort probieren. Aber dann lass uns doch mal weitermachen. Und es geht natürlich, worum geht es heutzutage? Es geht um KI. Tatsächlich, jetzt gehen ja die beiden nächsten Themen eigentlich um KI. Aber fangen wir mal an mit Merantix jetzt hier. Weiß nicht, wem von euch Merantix was sagt. Anton, woher kennst du sie?
Ich kenne sie tatsächlich, weil du sie mir geschickt hast. Mir ist das komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich würde gern zum Einstieg die Chance nutzen, um den LinkedIn-Post, der das Ganze so ein bisschen ankündigt, mal vorzulesen und diese einzelnen Punkte, die da angesprochen werden, durchzusprechen. Weil ich finde, da steckt echt einiges drin. Also wenn du Lust hast, Jan, dann geht's jetzt los. Und zwar hat der Co-Gründer Rasmus Rothe, über den wir gleich nochmal tiefer sprechen können, Folgendes gepostet: "The news that everyone in AI world is talking about right now. Of course, I'm talking about Merantix AI Fund." Also erstmal ist schon mal eine bolde Ansage zu sagen, yo, wir sind schon eigentlich the talk of town, während so OpenAI ein bisschen durch eine heftige Krise geht oder durch eine volatile Tage gegangen ist. Jetzt, wo du es tiefer angeschaut hast, vielleicht gib mal Foreshadowing. Glaubst du wirklich, ist das hottest Topic in der AI gerade?
Ich glaube, in Deutschland für unser Ökosystem ist es tatsächlich Merantix im KI-Bereich echt ein sehr, sehr cooler Bereich. Aber gut, also wenn wir jetzt über, auch wenn du dir mal anguckst, Merantix, um jetzt mal kurz das Verfolg zu nehmen, hat 100 Millionen Euro Fonds jetzt aufgelegt, mit dem sie halt quasi auch in ihre Startups, beziehungsweise auch externe, was ja das Interessante ist, investieren möchten. Wir können gleich nochmal genauer erklären, glaube ich, wieso das jetzt bei Merantix so ein großer oder anderer Schritt ist. Aber ja, es sind 100 Millionen, also damit kannst du nicht mal einen Mistral AI alleine finanzieren. Klar, das musst du auch nicht, aber es ist trotzdem vom Volumen her einfach, ja, es ist schon nicht so ein extrem riesiges Ding.
Wobei, wenn wir davon ausgehen, dass La Familia das so voll allein eigenständig noch gemacht hat, hey, so viel mehr hatten die auch nicht. Das ist also nicht unterschätzen. 100 Millionen sind immer noch ordentlich Geld. Natürlich nicht in dem größten Skala, aber man kann schon spannende Sachen damit machen. Ich gehe aber mal weiter zum nächsten Paragraph. Maybe up until now you've known Merantix for our venture studio, for the AI solutions provider Merantix Momentum, or because of the AI campus in Berlin Mitte. So, hier werden jetzt drei Sachen angesprochen. Und zwar auf der einen Seite das Venture Studio von Merantix. Auf der nächsten Seite ein AI Solutions Provider namens Momentum, der zu Merantix gehört, und ein AI Campus in Berlin Mitte. Wie viele von den drei Dingen kanntest du schon, bevor du dir die News durchgelesen hast? Also hattest du vielleicht vorher schon Exposure zu sehen?
AI Campus kannte ich und das Venture Studio an sich, ist es ja generell irgendwie alles so ein sehr verwobenes Ding. Am Ende gehört alles zusammen unter einem Dach. Merantix kenne ich ja schon relativ lange, dadurch, dass wir auch mit Rasmus Rothe tatsächlich in Mannheim damals bei der Startup-Initiative Fink quasi auch einen Besuch hatten, beziehungsweise einen Fauna-Talk mit ihm zusammen. Daher kommt auch so ein bisschen mein Touch zu Merantix tatsächlich.
Und ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, um mal um das Team hinter Merantix zu sprechen. Und wir haben das eigentlich auch ganz gut aufgeteilt auf die drei Sparten. Ich glaube, vielleicht mal vorweggenommen, Nicole Büttner ist der CEO von Momentum, dem AI Service Provider oder AI Solutions Provider. Das ist am Ende ein Consulting-Arm, der Firmen da bei der Implementierung oder bei der Entwicklung von AI-Applikationen hilft. Eher jetzt, sag ich mal, auf dem Corporate-Level und wahrscheinlich jetzt hier gar nicht mal so relevant, eventuell über die Investorenseite, aber ich glaube, das können wir vorerst außen vorlassen. Die zwei Kollegen, um die es hier jetzt vor allem gehen soll, ist auf der einen Seite Rasmus Rothe, den du ja kennengelernt hast, und sein Co-Gründer bzw. Merantix-CEO Adrian Locher. Was war damals dein Eindruck, als du Rasmus kennengelernt hast? Was für ein Typ ist das?
Bei Rasmus muss ich sagen, das war sehr cool, weil wir hatten viele Fauna-Talks, das heißt, wir hatten viele Gründer mit da und es war halt oft einfach sehr High-Level alles. Und Rasmus, hatte ich das Gefühl, war jemand, der sehr ehrlich gesprochen hat, der wirklich auch mal ein bisschen ruhig nachgedacht hat, über Fragen wirklich ja überlegt und bedacht geantwortet hat. Also man hat das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur Buzzwords durch die Gegend hauen, weil vor allem auch damals jetzt so 2020 oder sowas um den Dreh im Thema KI, also Bereich KI war jetzt nicht so heiß wie jetzt, aber es war trotzdem immer noch irgendwie natürlich auch etwas, was du gerne irgendwo durch die Gegend schon auch ein bisschen geworfen hast. Deswegen, das fand ich schon relativ spannend. Und ich meine, gut, mit Merantix und der Gründung 2016 in Berlin sind die auch wirklich schon länger bei dem Thema dabei. Und gut, mit Rasmus haben wir natürlich auch für dich einen Computer Science-Student an der ETH, also irgendwo vielleicht auch für dich eine minimale Connection da. Oder ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwie noch ein Bier aufbabbelt.
Also ich finde also eine emotionale Connection ist schon irgendwo da, aber natürlich irgendwo, da muss ich jetzt auch, glaube ich, kein großes Hehl draus machen. Ich bin im tiefsten Herzen wahrscheinlich kein Computer Scientist und als Resultat dessen ist natürlich viele der Pfade, die er gegangen ist, spannend zu beobachten, dass das irgendwo an der ETH zumindest weitergeführt wurde, weil bevor er an der ETH war, sein Grundstudium hat er in Oxford gemacht, war dann jetzt muss ich nochmal nachschauen, in den USA, in Princeton, also auch ein hochgradig profiliertes STEM-Haus und ist dann für seinen Doktor an die ETH gegangen. Also es war wirklich der Abschluss von dieser akademischen Reise. Und ich habe schon das Gefühl, auch wie er als Person agiert, von seinem Sprachgebrauch her und von seinen, was du auch so als ehrliche, sehr straighte Formulierung und wirklich Überlegtheit in seinen Aussagen trifft. Ich habe das jetzt nur auf, sag ich mal, asynchroner Ebene erlebt. Das ist schon, das zeigt, zeugt einfach schon von einer sehr, sehr sauberen Schulung über viele Jahre.
Ja, absolut. Lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, was Merantix jetzt, also wofür sie eigentlich bekannt sind. Also es geht oft um deren Venture Studio. Du hast ja gerade schon Merantix Momentum vorgestellt, das R&D für KMUs, würde ich jetzt mal beschreiben. Dann gibt es auch, wie gesagt, Merantix AI Fund. Das ist basically dann deren Fondsarm, könnte man vielleicht auch VC bezeichnen. Aber eigentlich ist es das Venture Studio und was machen sie? Ist es mehr oder weniger einfach ein Inkubator, der sich darum kümmert, wirklich in-house, also bei Merantix selbst dann. Sie haben ja auch halt eben mit dem Campus in Berlin quasi einen Coworking Space, um verschiedene Startups und so untereinander zu bringen. Da sind auch tatsächlich Externe mit dabei. Aber im Venture Studio geht es darum, eigene ja, KI-Startups hochzuzüchten, hochwachsen zu lassen und dann mit so Standard-Checks von 1 Million Euro gegen 15% Eigenkapital auch dann ja den Startschuss und Startfinanzierung zu geben. Und eigentlich hat man quasi bisher jegliches Geld wirklich in selbst gezüchtetes Eigengewächs reingesteckt. Und das ändert sich jetzt.
Ja, es ist das Nice ist, man hat wirklich ein super Ökosystem sich hier aufgestellt. Man hat den AI-Hub, über den man einfach an viel Talent rankommt und vielen Leuten die Möglichkeit gibt, sich in dem Bereich auszutoben und die dann auch einen sehr offensichtlichen Ansprechpartner haben, wenn sie selber mit einer eigenen Idee oder mit der nächsten Idee um die Ecke kommen. Und auf der anderen Seite haben Sie beide als Gründer auch immer wieder stark hervorgehoben, was Ihr eigenes Netzwerk ist. Also diese Verknüpfung eigentlich von der sehr technischen Seite bezüglich KI und AI und dieser sehr fachbezogenen Seite, zum Beispiel Biotechnologie, Chemie, verschiedene andere STEM-Felder, in denen dann die Anwendungen gebaut werden. Und diese Schnittstelle zu schließen, das ist das, wo Sie für Sie am Ende sich mit 15% bezahlen lassen und ein bisschen Cash obendrauf. Aber trotzdem muss man sich fragen, wieso kommt jetzt der Wechsel vom ich will bauen zu ich will auch einfach nur finanzieren?
Ja, vielleicht nochmal hier eine Frage an dich. Ich finde oft versuchen VCs ja auch irgendwie einem klarzumachen, dass es Smart Money ist, ja, also dass sie dir auch irgendwie Hilfe, also Unterstützung anbieten und aber oft hat man auch schon gehört, so am Ende ist es eigentlich gar nicht der Fall. So grob, du kriegst das Cash und danach heißt es dann auch wieder, okay, tschüss, wir versuchen nur noch irgendwie unseren Return hier rauszuholen. Ich habe das Gefühl, bei Merantix kannst du schon mal echt deutlich besser verkaufen, dass du als Gründer im Bereich KI halt natürlich, dadurch, dass du hier dieses Ökosystem um dieses Thema herum gesponnen hast, dass du das wirklich auch delivern kannst von der Seite von Merantix, dass du wirklich sagst, hier triffst du die Leute und kriegst du das Know-how und die Kontakte, die du brauchst, um in dem Bereich wirklich richtig gut durchzustarten.
Ja, ich finde es aber trotzdem nochmal dieser konkrete Bezug zwischen dem Venture Studio und dem Venture Fonds. Welche Serviceleistung kriegst du für was? Und was ist vielleicht auch der Fokus von einem Fonds? Ist das vielleicht für eine Follow-up-Finanzierung? Also, was ist die Strategie dahinter? Und irgendwie eine Sache wäre beispielsweise zu sagen, hey, man möchte sein eigenes Involvement ein bisschen zurückziehen. Ich sag mal, Venture Building ist nochmal eine Ecke intensiver als klassische VC-Arbeit oder kann man es eher steuern, weil ob du mit einem 100-Millionen-Fonds 20 oder 60 Investment machst oder wie du deine Due Diligence und Sourcing gestaltest, die machen natürlich nochmal einen Einfluss oder haben Einfluss darauf, wie viel Zeit du damit verbringen möchtest. Aber ich sag mal so, der LinkedIn-Post alleine ist schon definitiv mal eine Ansage und geht jetzt nicht in die Richtung, hey, wir wollen mal jetzt einen Gang runterschalten, sondern das ist jemand, der richtig Appetit hat.
Ja, absolut, da hat man richtig Appetit. Und wir können ja mal drüber sprechen, wofür gibt es jetzt diesen 100-Millionen-Euro-Fonds? Also man hat einen Fonds aufgelegt, 100 Millionen Euro stehen jetzt bereit für Investments in Startups. Und das Spannende ist jetzt halt eben auch in externe Startups. Also extern heißt nicht übers Venture Studio selbst quasi hochgewachsen. Hier vielleicht nochmal kurzer Randeinschub, was so im Portfolio bei denen mit dabei ist. Ein Beispiel wäre das Unternehmen Vara. Was sie machen, ist quasi KI benutzen, um ja halt eigentlich so Erkennung, also um auf Bildern, ja, ich weiß nicht, Muster zu erkennen, aber am Ende des Tages ein großer Use Case von denen ist zum Beispiel Brustkrebserkennung. Dann gibt es sowas wie Cambrium, die machen Designer-Proteine, also dass du halt irgendwelche Proteine wirklich bauen kannst und designen kannst, verändern kannst. Und für mich super spannend übrigens auch Causa, ist ein KI-Data-Analytics-Software für, um herauszufinden, wieso sich gewisse Metriken, KPIs zum Beispiel bei einem Unternehmen verändern. Also man merkt, glaube ich, jetzt hier so an diesen Beispielen, würde ich schon mal auch behaupten, im Bereich KI ist es jetzt nicht so, hey, wir haben ChatGPT angebunden und geben jetzt hier ein User-Interface, um, keine Ahnung, dir ausspucken zu lassen, was du mit den Zutaten zu Hause noch kochen kannst, sondern es geht schon eher in Richtung Deep Tech und dass du auch wirklich hier Knowledge auch aus anderen Domänen, wie zum Beispiel der Medizin, nochmal mit einbaust. So viel zum Portfolio auch hier nochmal. Aber genau, wir haben die 100 Millionen, die sind für Investments und auch in andere Startups, nicht eben nur die, die ich jetzt gerade genannt habe beispielsweise. Und hier ist der Split 25 Millionen Euro für Investments in externe Startups, also irgendwelche anderen. 25 Millionen sind für Inhouse-Investments, also weiter halt eben quasi im Venture-Studio-Format. Und dann nochmal die restlichen 50 Millionen für Follow-Up-Finanzierung, um dann in den späteren Runden auch nochmal weiter mit unterstützen und unter die Arme greifen zu können. Und genau, Anton, was hältst du davon?
Ja, wir hatten am Anfang mal über Smart Money gesprochen. Ich glaube, auf der LP-Seite, also wer hat dieses Geld am Ende gestellt, gibt es so ein paar Fragezeichen. Angefangen damit wahrscheinlich, dass wieso investiert jemand in den Fonds? Persönliche Beziehungen und Track Record. Entweder du hast jemanden, dem du absolut vertraust, der dir sagt, ey, das ist geiler Scheiß, oder du hast zumindest eine einsehbare Performance von vergangenen Fonds mit Exits, mit praktisch diesen kompletten Funktionen, die du brauchst, von Deal Sourcing zu Portfolio Management zu Exit und Abverkaufen und praktisch Fund Closing. Das einmal gezeigt zu haben, ist schon wirklich so ein bisschen die Vergoldung deines Personalausweises in der Finanzwelt oder in der VC-Welt. Daher, das ist natürlich irgendwo, man sieht, der Einfluss von oder der Hype um AI macht Geld locker und zwar auch im großen Stile. Viele der Finanzierungen im AI-Bereich sind ja wirklich unfassbar hoch, auch wenn man da nicht vergessen darf, dass das nicht immer alles Cash ist. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber ich glaube, man hat irgendwie eine Credibility auf der Venture-Building-Seite. Ob das jetzt als VC funktioniert, das ist eine andere Frage. Aber da ist eigentlich 100 Millionen echt ein guter Testfonds. Was natürlich eine andere Frage wiederum ist, ist, warum das jetzt auf einmal dann doch mit dem Venture-Studio gemischt wird. Weil ich habe da irgendwie das Gefühl, dass es eine gewisse Konkurrenz schon Probleme bei der Koexistenz intern im Portfolio gibt.
Ja, sehr spannender Einwand. Das könnte politisch tatsächlich eventuell manchmal oder für einige Leute kompliziert werden. Jetzt, um vielleicht das ganze Thema
kurz, vielleicht noch eine Sache mit reinzuschmeißen. Also ich bin mir sicher, dass da haben Leute bei Merantix drüber nachgedacht und die werden sicherlich eine Antwort auf die Frage haben. Also ich unterstelle nicht, dass das nicht wirklich tatsächlich auch problemlos verlaufen kann, aber es ist eine der Fragen, die mir gekommen ist und die ich nicht final für mich beantworten konnte.
Ja, nee, absolut, absolut fair. Um das ganze Thema mal so langsam Richtung Ende einzuleiten, was ich mich gefragt habe, ist, wie sieht denn eigentlich jetzt gerade, also vom Timing her, KI-Investments, wollte man vielleicht unbedingt dabei sein, so ungefähr war so einer der Gedanken. Wie sieht denn eigentlich gerade so der AI-Fundraising-Markt gerade aus? Also ich würde mal behaupten, wir sind, was so Bewertung angeht, eher bei einem Peak als at the bottom. Und ja, genau, da frage ich mich so, sind die Bewertungen aktuell erstens mal natürlich gerecht? Das kann man sich sowieso immer fragen, aber am Ende des Tages kann man jetzt in 2021 hätte man was anderes gesagt als heute beispielsweise. Und auf der anderen Seite natürlich, wie geht Mirantix eigentlich damit um? Jetzt auch mit dem Geld, was sie eingesammelt haben.
Ich glaube, auf die erste Frage mit bezüglich Timing und Bewertungen, ich habe das Pitch Deck für den Fonds nicht gesehen. Trotzdem, was ich denke, wenn man sich Mirantix in der Vergangenheit angeschaut hat, ihr Fokus wird nicht sein, in diesen ganzen General Artificial AI Race mit einzusteigen. Also wirklich diese riesigen Runden bei Playern, die wir alle kennen, also OpenAI, Aleph Alpha, vielleicht sowas wie ein Anthropic, so alles in die Richtung. Wirklich Investments getrieben darauf, das Megamodell, was AI das erste Mal wirklich komplett invasiv in alle unsere Lebensteile spülen wird und wirklich eine ziemlicher Blockbuster sein wird, sondern man geht einen Schritt weiter vor im Ökosystem, in Anführungszeichen, indem man sich auf Anwendungen, also das scheint der Home-Turf zu sein, Anwendungen mit Modellen, die man für bestimmte Felder, also mit der Vorarbeit, die ein OpenAI beispielsweise leistet oder Research, die halt eben existiert, mit deren Bezug coole Applikationen zu bauen. Das dürfte meiner Meinung nach der Fokus sein. Und da ist 100 Millionen auch gar nicht mal unfassbar viel, weil am Ende du brauchst zwei, drei Leute, die irgendwie die technischen Seiten zusammenbringen, also wieder naturwissenschaftlich und, sag ich mal, informationstechnologisch. Und die kannst du dann auch erstmal sehr gut für eine Weile unter einem gewissen Budget zusammenarbeiten lassen, bis sie ein Produkt haben und dann in die nächste Phase reingehen, wo dann auch größere Fonds mit dazukommen.
Ja, ich glaube, mehr Geld gibt es dann natürlich woanders. Du hast es gerade auch angesprochen. Es gibt ein OpenAI und in Deutschland gibt es einen Aleph Alpha. Und Aleph Alpha war auch groß in den Schlagzeilen jetzt mit einer doch sehr, sehr großen Runde. Über 500 Millionen Dollar hat man eingesammelt. Aber bevor wir darüber sprechen, Anton, du wolltest ja eigentlich unbedingt gerne nochmal über OpenAI sprechen. Denn dort gab es ja jetzt so ein bisschen Stress mit Sam Altman, dem Board und den Employees, die gedroht haben, aus dem Unternehmen auszutreten, oder?
Ja, also ich glaube, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich würde vielleicht sogar das noch eine Ecke nach hinten schieben, weil es gibt eigentlich eine sehr coole, ja, zwei Modellsicht jetzt durch Aleph Alpha, über die wir jetzt sprechen werden, und OpenAI. Und ich finde, diese Analogie kann man auf echt vielen Ebenen weiterziehen. Daher würde ich sagen, lass kurz erst über Aleph Alpha sprechen, oder um genau zu sagen, Jan, weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich mir die Fundraising-Runde und auch Aleph Alpha das erstmal wirklich tief angeschaut habe?
Hast du sie dir erst jetzt das erste Mal tief angeschaut, oder?
Nee, also jetzt wirklich tief. Also jetzt habe ich, keine Ahnung, sagen wir 5 Stunden damit verbracht, wirklich Aleph Alpha mehr als Unternehmen anzuschauen und deren Umgebung und all so Zeug.
Okay, interessant. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast tatsächlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit Lidl Aldi zu tun hat.
Nein, absolut nicht, Jan. Ich habe gesagt, das ist eigentlich genau deine Company. Das ist. Du müsstest emotional so hart von deren Mission und deren Ansatz überzeugt sein. Ich weiß nicht, warum du hier im Podcast sitzt und nicht bei denen schon als Developer arbeitest.
Als Developer, also das heißt, du siehst mich immer noch im Software-Engineering-Bereich.
Ja, oder als Engineer. Ich nehme das mit dem Begriff nicht so genau, aber Jan, hast du dir, das ist ja eigentlich eine Frage, hast du dir gedacht, Aleph Alpha, das ist schon wahrscheinlich das geilste Unternehmen, was es gerade in Deutschland gibt?
Das habe ich mir bis jetzt so tatsächlich nicht unbedingt gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt auch vielleicht im Zusammenhang mit der Episode und auch davor. Ich habe mir angeguckt, was Aleph Alpha grob macht, aber auch eher so über Newsartikel, über welche Finanzierungsrunden die reinholen. Aber wahrscheinlich hast du dir auch mal die Zeit genommen und bist wirklich durch deren Website länger durchgescrollt und hast dir mal angeguckt, was für Senf die so wozu geben. Und ich glaube, das habe ich nicht so extrem intensiv gemacht. Also ich habe noch nicht dieses Gefühl von, wie man sich präsentiert und wie man sich fühlt, das habe ich noch nicht so aufgesogen bei Aleph Alpha.
Dann lass mich vielleicht anders ansetzen und kurz erklären, wie ich darauf gekommen bin. Also erstmal, das ist diese Aussage, Wertschöpfung der KI in Deutschland herzustellen. Das ist eine hardcore-patriotische Aussage, die von Seiten von Aleph Alpha getroffen wird. Und dann auch so Zitate vom Gründer Jonas Andrulis. I personally care a lot about helping Europe make a contribution beyond the cookie banner. Zusätzlich beigemischt, er will ein Gegenangebot in der Region Heidelberg für Top-Absolventen technischer Studiengänge aus Feldern wie Mannheim, Heidelberg, KIT anbieten. Das ist doch, dein Standard-Rent, wenn eine deutsche Firma fett ausländisches Geld annimmt oder sich verkaufen lässt? Wieso nicht mehr Euphorie?
Ja, guter Punkt. Das stimmt schon, das habe ich gar nicht so groß jetzt beleuchtet, aber du hast recht. Ich bin immer wieder traurig, wenn ich sehe, dass tolle Ventures aus Europa ja irgendwo mit Geld von ganz extern nochmal bespielt werden. Und da muss ich dir recht geben, und dann können wir jetzt vielleicht mal auch ganz kurz unseren Zuhörern auch mal den Einblick geben, was jetzt bei Aleph Alpha abgegangen ist oder abgeht. Man hat announced, dass man erfolgreich die Serie B abgeschlossen hat. Ich habe schon erwähnt, 500 Millionen Dollar. Und das vor allem vom Innovation Park Artificial Intelligence. Das an sich ist schon mal wahrscheinlich ein relativ spannendes Thema, aber es ist, ich würde es zusammenfassen, als das Unternehmertum-Äquivalent, aber hier quasi von der Schwarzgruppe basically. Bosch Ventures oder generell, also die Unternehmen der Schwarzgruppe, ich glaube hier in Deutschland muss man das nicht groß introducen, wer dahinter steckt, die ja jetzt daran arbeiten, mit dem Innovation Park quasi so einen KI-Park zu bauen bei Heilbronn, wo es wirklich darum geht, einfach dann auch ja, Unternehmertum-like, vielleicht kann man auch so, vielleicht kann man sagen, so Merantix AI Campus in Berlin, nur auf Drogen, aber nicht in Berlin, sondern plötzlich in Heilbronn, wo man eigentlich nicht so viele Drogen nimmt, wahrscheinlich wie in Berlin. Das ist zumindest das Projekt, also es wird ein riesiges, riesiges, dickes Ding, und das sieht man jetzt auch hier, dass sie hier sehr groß mit beteiligt sind in so einer doch großen Runde. Ja, zeigt, dass man auf jeden Fall Bock hat, aber übrigens auch hier interessant, sind noch andere Unternehmen dabei, Christ & Company Consulting, Hewlett Packard, das hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich tatsächlich sagen, und dann aber auch hier auch wieder SAP. SAP ist ja immer relativ groß auch nochmal vorgekommen, man hat auch fast schon überlegt, glaube ich, ob SAP ja Aleph Alpha komplett übernimmt. Sie sind zumindest noch in der Finanzierung hier mit dabei, geben hier Geld mit dazu und helfen Aleph Alpha, ja, ihre ganzen Research in die KI-Modelle, die Large Language Modelle, sie konkurrieren ja wirklich mit OpenAI komplett, da einfach weiter zu gehen. Und was ich auch nochmal wieder sehr wichtig finde, ist, es geht ja sehr stark auch bei denen darum, solche Modelle für Enterprise zu gestalten, weil hier ist ja oft so ein Problem Data Security und so weiter und so fort, und das passt dann auch wieder zu diesem ganzen Sovereignty-Aspekt, also dass man sehr stolz darauf ist, dass man der Player in Europa ist.
Der Player in Europa, das ist ja schon mal eine Ansage. Vielleicht drei Punkte, also du hast von Unterstützung gesprochen. Eigentlich gibt es hier nur einen richtigen Unterstützer, und das ist Dieter Schwarz. Du hast die Schwarz-Gruppe angesprochen. Ich glaube, 10% haben die übernommen für 100 Millionen, wenn ich das richtig in... Oder das wurde zumindest publiziert. Jetzt muss man... Der zweite Punkt ist, von den 500 Millionen sind zumindest Teile, wenn nicht sogar Großteile, in Verpflichtungen praktisch eingerechnet worden. Verpflichtung bedeutet, kann ein Kredit sein, ist aber wahrscheinlich hier höchstwahrscheinlich... die praktisch Credits für die Nutzungsrechte von einem Cloud- und Rechencenter-Kapazität. Du hast da sicherlich die smoothe Informatiker-Language für. Ich weiß nicht, wie man das im Fachgebrauch nennt. Auf jeden Fall, dass man praktisch Rechenpower und Kosten vom eigenen Konzern, nämlich der, ich nenne es mal jetzt Lidls Version von AWS, dass man die denen zur Verfügung stellt, und zwar in Höhe, ja, wahrscheinlich in dreifacher, dreistelliger Millionenhöhe. Das Letzte, was ich hier noch spannend fand, ist, es gibt noch einen großen Unterstützer, Jan, den wir jetzt noch gar nicht gelistet haben. Und wer könnte das sein? Was hast du noch in der Hinterhand?
Ich hab nichts mehr in der Hinterhand vorbereitet.
Es ist Big Daddy, es ist Papa Staat. Und zwar, die Fundraising-Runde wurde tatsächlich auf LinkedIn mit einem Post bekannt gegeben, wo eine Menge Leute mit Anzug rumstehen. Unter anderem Robert Habeck ist großes Gesicht der Presse-Coverage drumherum gewesen. Also auch hier ist nicht hundertprozentig klar, was eigentlich die Beziehung zwischen Deutschland und Aleph Alpha ist. Sicherlich, man hat ein nationales Interesse daran, einfach auch aus Sicherheits- und Kompetitivitätsgründen eine deutsche Alternative zu den Large Language Models aus USA und Asien zu haben. Aber es ist, also auch Aleph Alpha sagt beispielsweise immer, dass es hier, our mission is to empower businesses and governments. Also die Regierung wird schon immer als Kunde auch mit einbezogen, welche Regierungen das jetzt genau sind. Das ist noch nicht hundertprozentig klar. Insgesamt soll man anscheinend 10.000 Kunden oder zumindest im Prozess sein, mit 10.000, über 10.000 Kunden im sowohl Business- als auch Government-Sektor zu arbeiten. Ich glaube, das ist jetzt mal so die eine Seite. Wir könnten vielleicht noch kurz darauf eingehen, was das Gründerteam hinter Aleph Alpha ist. Die sind, um echt zu sein, eigentlich ganz spannend. Aber fast noch interessanter finde ich eigentlich die andere Komponente. Und zwar auch hier wieder, so auf welcher Substanz wurde jetzt hier geraced? Weil ich weiß nicht, Jan, was ist denn so, was sind so Faktoren, die man hier mit einbeziehen würde, um zu sagen, okay, Aleph Alpha, wie sieht das in 5 Jahren aus? Dann sollte ich da rein investieren.
Hast du irgendwelche Zahlen gefunden oder worauf willst du hinaus? Also der Zweck des Ganzen ist natürlich weiter Research. Also ich glaube, in dem Bereich brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, als wir in der Mistral-Folge das angerissen haben, haben wir schon ein bisschen erklärt, wie viel Geld das ganze Thema Training von riesigen KI-Modellen für Generative AI wirklich tatsächlich verschlucken kann. Und wenn du dann da halt deinen deutschen Player noch da haben willst, so, dann musst du halt Geld reinstecken, sonst ist der Kollege tot.
Ja, ich würde halt eben auch sagen, wenn man jetzt auf das Technologie-Game schaut, wir haben jetzt gerade diesen LLM-Fokus und da passiert schon echt mega viel, weil du kannst halt eben eigentlich, wie hat das jemand formuliert, alle Aufgaben, die mal ein Praktikant von dir erledigt hat, die kannst du jetzt mit einem LLM erledigen. Also Basic Wording, Basic Coding, etc. Aber eigentlich sehen alle Player, die stark in diesem LLM-Game sind, eigentlich das als Transition auf dieses General Artificial Intelligence Battle. Wovor jetzt auch nach der OpenAI-Thematik so ein bisschen ja, Respekt auch wieder entstanden ist oder dann wieder zur Seite geräumt wurde, wie auch immer. Dafür ist aber irgendwo so auch so ein bisschen so entscheidend, so wie performen eigentlich deine Modelle. Und da habe ich mir mal angeschaut, wie es so aussieht bei Performance-Rankings. Es gibt tatsächlich relativ viel Information darüber, wie man einen LLM vernünftig testet und gegeneinander pitcht. Das richtet sich eher an Leute, die selber da eine Testmethode entwickeln wollen. Und es gibt so zwei, drei öffentliche Applikationen, die teilweise Rankings, teilweise so einen Battle-Modus, wo du Modell gegen Modell testen lassen kannst für einen bestimmten Prompt. Aber ja, wenn man auf die Liste, die ich hier gesehen habe, die wirklich einmal kohärent wirklich fast 100 Modelle auflistet, oder zumindest mal eine große Auswahl an den Sachen, die man kennt, ist tatsu-lab.github.io. Wir verlinken euch die Liste mal in der Beschreibung. Aber da taucht Aleph Alpha mit ihrem Modell nicht auf. Also das wird angeführt von GPT-4 Turbo, dann kommt irgendwann so 10 Plätze dahinter Claude 2, dann kommt irgendwann auf Platz 15, würde ich sagen, ChatGPT, dann Claude 1, GPT 3.5. Aber das Luminor heißt das Modell, glaube ich, von Aleph Alpha, das taucht da nicht auch auf. Und auch die eigenen Angaben zur Performance. Es gab tatsächlich mal eine Seite, über die man ein Benchmark-Dokument runterladen konnte, über die Performance von Aleph Alphas Modell. Der Link funktioniert nicht mehr. Tatsächlich ist auf einer anderen Webseite, die auch noch gelistet ist, drauf einen Screenshot von, sag ich mal so, Back-to-Back-Comparisons. Und da sind praktisch, ist das Luminous Supreme am Ende zusammen mit dem Da Vinci-Modell von OpenAI, so gerade so Head-on-Head. Das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, dass das veröffentlicht wurde. Also, ich bin mir nicht so sicher. Heute ist die Folge der Verschwörungstheoretiker. Ist Aleph Alpha unsere Rettung oder ist es das nächste Wirecard?
Oh ja, das muss ich sagen, wäre ja eigentlich eine perfekte Kopie von Wirecard im Sinne von, oh, wir sind stolz, wir sind auch gut im Bereich KI, wir müssen dran glauben, wir müssen unser Geld reinstecken und wobei ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Also ich glaube auch hier mit dem guten deutschen Stolz, das muss doch sein, wir müssen da gut mithalten können, würde schon sehr gut passen tatsächlich. Ich hoffe aber tatsächlich, man hat dann doch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise irgendwas gelernt.
Ja, aber du, es ist, Jan, wenn du an nichts glaubst, dann lebst du nicht. Leute wollen an Dinge glauben. Und um echt zu sein, ich selber, ich will auch glauben, dass wir in Deutschland ein global kompetitives und ein alternatives Modell in diesem Generative AI Battle haben. Aber es wirkt einfach an Teilen, und jetzt können wir das Ganze theoretisch auch noch weiterziehen auf das Gründerteam. Ich glaube, viel Praxiserfahrung. Jonas Andrulis hat davor auch 3 Jahre als Senior AI R&D Engineering Manager bei Apple gearbeitet. Also definitiv auch bewiesen, dass er was kann. KIT ausgebildet. Sein Storytelling geht, glaube ich, echt tief ins Herz von vielen Leuten. Deshalb hätte ich dich jetzt auch hier da wieder mit reingezogen. die nach einem geilen Tech-Unternehmen in Deutschland suchen. Und zwar nicht nur jetzt im AI-Battle, sondern eigentlich schon auch so die Periode davor, Facebook, Google, Apple, dass man dort einfach nicht geschafft hat, eine echte Konkurrenz aufzubauen. Jetzt ist wieder bei der nächsten Technologie die Möglichkeit gibt, in Deutschland mit seinem Brain irgendwas zu bewegen. Das könnte schon fett werden. Aber auf der anderen Seite, es ist halt eben wirklich schwer abzuschätzen, wie gut das Modell tatsächlich performt und ob da schon ein fast uneinholbarer Technologievorsprung ist. Und irgendwann wird es halt eben dann doch schwierig sein, gerade in 2-3 Iterationen, selber noch überhaupt trotz dieser Positionierung mit den nach europäischen Werten gebaut, auch wieder mit Sicherheit mehr im Fokus und auch ein individualisierbares Modell tatsächlich zu haben. Das ist ja auch was, das darf man nicht unterschätzen. Man versucht hier wirklich auch für Corporates was zu bauen, aber es ist irgendwie...
Ja, ich glaube, das mit Corporates ist auch ein relativ spannender Punkt, weil ich muss sagen, Google Bard beispielsweise, hast du davon irgendwas in irgendeiner Art und Weise mitbekommen? Vielleicht ist ja in L.A. Oder in den USA, ist es komplett live? Ist es da auch noch in der Beta? Weil ich habe jetzt nur gehört, so, hier in Deutschland, Europa ist es mittlerweile auch verfügbar. Bin draufgegangen, es ist immer noch, wird sehr stark als Beta nur kommuniziert. Coole dran ist, du hast Live-Daten mit dabei im Vergleich zu ChatGPT. Aber was ich mir nämlich gedacht habe, ist so klar natürlich, also in dem Bereich ist mehr Performance super, super wichtig. Aber für das, was wir im Alltag sehen, für diese dämlichen Anfragen für ein ChatGPT, wie, weiß ich nicht, ist ja auch eigentlich völlig egal, was du da reinschreibst. So, kannst du mir bitte einen Satz vorformulieren oder sowas in die Richtung. Und da frage ich mich, wen jucken da eigentlich diese 5% besseres Modell? Also ich frage mich, ob das wirklich da so einen großen Unterschied macht für den wirklich Otto-Normalverbraucher und ob man hier fast nicht schon auf der User Experience, User Interface Seite und auch auf der einfach Adoption-Seite, du mit ChatGPT auch einfach schon einen uneinholbaren Player tatsächlich im Markt hast. Weil wenn wir mal überlegen, wir hatten ja auch schon davor diese ganzen Gespräche mit, dass Google abgehängt wurde. Und Google ist ja wirklich anscheinend immer noch am Struggle und schafft es nicht mit einer eigenen KI. Und die sollten eigentlich auf dieser Seite besser sein. Oder zumindest wirklich auf einer Augenhöhe. Selbst sie strugglen damit. Und da ist halt die Frage, ob ein Aleph Alpha da überhaupt mithalten kann. Aber das ist dann halt eben der Punkt. Sie sagen, wir konzentrieren uns auf Enterprises und wollen für sie Software entwickeln. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein smarter Move, weil man weiß einfach so, okay, es macht jetzt keinen Sinn, hier in die Masse zu gehen, weil es auch kostentechnisch, wir wissen ja auch, wie viel Geld da verschluckt wird bei OpenAI. Ohne Microsoft quasi nicht möglich. Das ist so ein bisschen so eine der Gedanken, die ich auch noch hatte. So.
Ja, aber auch hier der Vergleich, also von GPT-3, worauf das erste ChatGPT gebaut wurde, ist man von der hier auf in der Rankinglist, das wird als Winrate, als die relevante Logik oder relevante Metrik bezeichnet, aber ist man von 80% auf jetzt 97,7% hochgegangen. Das ist schon spannend, wenn du irgendwann einfach eine technologische Lösung hast, die nahezu, also, und da ist jetzt halt eben der Performance Bridge, baust du einen Toaster, während die anderen schon mit ihrem Backofen fertig sind. Ja, gibt sehr spezialisierte Anwendungen, aber eigentlich geht das ganze Geld schon irgendwie im Ofenbusiness ab.
Mega, mega geile Metapher. Aber das ist doch eigentlich, glaube ich, ganz gutes Ding, um nochmal zurück zum OpenAI-Thema zu kommen. Du hast da ja ein paar Parallelen gesehen und ich muss sagen, ich bin sehr interessiert daran, wie du die spinnen würdest.
Genau, also vielleicht erstmal als Einstieg, ich habe mich zwar auch da versucht, ein bisschen reinzufressen, aber meiner Meinung nach die beste Informationszusammenfassung, gerade wenn man tiefgängig, chronologisch, analytisch was darüber hören möchte, wie immer der Verweis eigentlich der zum Doppelgänger-Podcast, die Folge verlinke ich hier unten, die erste, wo man praktisch über die Ereignisse bis, ich glaube, von Freitag, also Exposition, also wirklich nochmal ein längerer Rückblick, wie ist OpenAI entstanden. Da wird auch die ganze Board-Thematik beispielsweise auch aufgegriffen. Dann von Freitag bis Montagabend. Und kurz zusammengefasst, letztendlich das Board, was nicht nach wirtschaftlichen Parametern agieren soll, sondern praktisch diese Mission AI für eine bessere Menschheit, die dieser Mission verpflichtet sind, haben Sam Altman entlassen, unter der Aussage, dass er praktisch unvollständig bzw. unehrlich kommuniziert hat. Das ist jetzt erstmal eine ziemliche Ansage gewesen, weil es wahrscheinlich die heißeste Firma auf dem Planeten war zu der Zeit. Vielleicht ganz knapp hinter Merantix, aber man weiß es nicht genau. Und dann ist praktisch daraus ausgelöst so ein rieses Rumgeschiebe entstanden. Also irgendwie, da wird es auch drauf eingegangen, die Schlaf, 27% aller Leute in der Bay Area haben weniger als 5 Stunden geschlafen an diesem Wochenende. Also die Stadt hat geglüht. Dann gab es erstmal von Microsoft-seitiger Aussage, hey, wir holen das ganze OpenAI-Team rüber. Die haben nämlich auch relativ schnell alle gesagt, yo, Geld ist schon irgendwo wichtig. Und ohne Sam und ohne praktisch in der Entwicklungsgeschwindigkeit und auf dem Kostenrun, wo wir drauf sind, überleben wir das nicht. Da kommen wir lieber direkt zu Microsoft mit, woraufhin das Board zurückgetreten ist, ein neues Board appointed wurde und Sam Altman wieder als CEO zurückgekehrt ist. Soweit das mal der Kurzablauf. So, die Parallelen sind jetzt aber, das jetzt baut wieder auf einigen Hypothesen, aber wenn dieses Board wirklich dieser Aufgabe verpflichtet war, zu sagen, was wirklich eine große Besorgung ist und was ja auch öfters angesprochen wurde, so, hast du schon mal einen Sci-Fi-Film gesehen, wo irgendwie Artificial Intelligence ins Spiel kommt, was nicht irgendwie in einer Katastrophe endet?
Es ist, ich muss sowieso sagen, ich mixe AI nicht so gerne mit solchen Fantasien, um ehrlich zu sein. Also ich denke da nicht so viel drüber nach.
Ja, auf jeden Fall, es ist schon eine Besorgung darüber, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn wir irgendwann Generative AI, also General Artificial Intelligence haben. Und wenn das Board wirklich auf Besorgung, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann, mit dem, was gerade bei OpenAI passiert, den CEO zurücktreten lässt und dann als Konsequenz das Board abgeschaltet wird, neu besetzt wird, mit einer anderen Ausrichtung, mit einer leicht anderen Funktionalität und mit dem CEO, der vorher wirklich entweder berechtigt oder unberechtigt, aber auf jeden Fall mit einer flachen Argumentation rausgeschmissen wurde, wieder reinholt, das ist natürlich ein ziemlicher Machtshift. Also das könnte, das ist so ein bisschen, wenn man die Gut-gegen-Böse-Thematik hier aufspielt, wird dort das ganze Thema Governance tendenziell zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal zurückgestellt, sondern der Fortschritt des Produkts in den Vordergrund gestellt. Bei Aleph Alpha wiederum geht es ja sehr stark um diese Wertebasis, die man hat und das Vertrauen sowie einfach die Standortstärkung, die irgendwie da mit durchspielen. Finde ich wirklich, dass so als Gegenmodell, sag ich mal, radikal Technologie versus radikal Verpflichtung einer guten AI oder einer AI-Balance so schon motivationstechnisch man in die eine oder in die andere Richtung gehen kann.
Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern Aleph Alpha jetzt auch bei dem Thema mit dabei ist. Also man hat ja beim Board, bei OpenAI tatsächlich Leute auch, die Anhänger der Bewegung waren, Achtung, let's stop research on AI, über die wir ja auch schon gesprochen hatten. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich weiß aber wirklich nicht, inwiefern Aleph Alpha da jetzt auch da mit dabei ist auf der Seite oder man halt wirklich nur sehr stark vor allem aus Public, PR, Funding, Storygründen diese Deutschland-Europa-Schiene auffährt und auch nochmal so ein bisschen auch die Wirecard-Story-Motivation.
Ja, aber wertetechnisch definitiv, also wie gesagt, das, was bei Geschäften und bei Privathaushalten ankommt, ist letztendlich bei OpenAI gab es einen Macht-Switch. Währenddessen bei Aleph Alpha steht vorne dran ein Gründer, der sich sehr klar dazu bekennt, dass das hier das Ziel ist, wirklich groß auch eine Balance zu schaffen. Ähnlich wie es bei Atomwaffen war oder einfach als Möglichkeit, Europa als Standort überhaupt zu erhalten. Und das ist ja erstmal eine sehr großer Blick auf die Welt, aber du musst daran glauben, wenn du Angst davor hast, dass auch Zerstörungspotenzial im AI-Game drin ist.
Ja, absolut.
Und das ist dann halt eben wo der Punkt, wo vielleicht dann echte 1-2 Millionen Deutsche sagen, yo, die gehen an die Börse, take my money, please.
Please. Shut up and take my money. Ich glaube, das Wichtigste ist am Ende des Tages, wenn du daran glauben möchtest, ja, oder wenn du einfach generell mitspielen möchtest, dann musst halt eben auch einmal wirklich deine Skills oder dein ganzes Tun, dein Schweiß und Blut in die Waagschale mit reinwerfen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass das Aleph Alpha gibt, beziehungsweise dass da man auch noch mit dabei ist. Die andere Frage ist dann natürlich, kann man irgendwie mit anderen konkurrieren? Und ich glaube, das ist auch hier das Coole, Aleph Alpha, wie gesagt, auch über die Schiene, okay, wir konzentrieren uns auf Enterprises und es interessiert nicht, ob wir in dem Ranking vielleicht mit dabei sind oder ob wir die meistbesuchte Website haben mit schnellstem Zugang zu 100 Millionen Usern überhaupt, sondern die Frage ist, wie können wir was gut machen und was Neues stiften? Ich glaube, das ist das Coole. Aufzugeben ist auf jeden Fall keine Option. Und das ist halt wichtig und richtig. Und ich glaube, da muss man doch mit Confidence unterwegs sein, zu sagen, hey, wir kriegen ja auch was gebacken. Hoffentlich kriegen wir halt aber nicht den neuesten, größten Skandal, aber dann diesmal im KI-Bereich gebacken. Genau, das wäre
Ja,
mein Abschluss.
vielleicht final. Also gebt uns gerne da erstens mal nochmal der Punkt zur Methodik. Ich habe zwar lange versucht zu googeln, aber ich bin jetzt schon nicht hingegangen, habe gesagt, okay, ich baue jetzt mein eigenes Testsystem. Ich habe halt eben einfach keine Daten dazu gefunden. Und ich kann nur mutmaßen, aber wenn es Daten dazu gibt, schickt die uns gerne zu. Wir gehen da gerne drauf ein und korrigieren das. Also da überhaupt kein Stress. Wir nehmen auch die Daten von Aleph Alpha direkt. Ist alles bueno. Aber das nochmal hier zu sagen, das Element Spekulation. Das Zweite ist, wie seht ihr das? Habt ihr eher Bock auf maximale Technologie oder seid ihr doch eher im Team, yo, patriotisch, nice, deutsche Tech-Unternehmen? Das kann auch einen Ticken langsamer geben oder mit einer anderen Spezialisierung. Das muss nicht so krank sein, wie manche Dinge krank sind. Also, Jan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wie immer, kommentiert, liked, macht irgendwie Rambazamba, empfiehlt uns euren Freunden weiter, Alter.
Ja, vielen, vielen Dank, Anton, für das Gespräch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bewertet gerne den Podcast und dann hören wir uns das nächste Mal am 28. Dezember. Ich freue mich schon. Macht's gut. Ciao, ciao.